Wir haben unseren Herrn gerade gedankt für die Worte, die wir lesen dürfen, dass wir sein Wort haben, dass wir die Bibel haben, dass wir in seinem Wort lesen, was wichtig für unser Leben ist. Und ich habe mich gefreut, dass das heute ein Beginn der neuen Woche mit diesem neuen Wochenspruch ist, den wir hier vorne an der Wand sehen. Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann habe ich gedacht, wer hat das denn eigentlich gesagt? Der Sohn des Menschen sagt das, wenn er zum Gericht auf die Erde kommen wird. Und es wäre mir jetzt wichtig, dass wir einfach mal in die Gesamtheit dieser sogenannten Endzeitrede hineinhören, wo eben der Herr Jesus seinen Jüngern die Vorzeichen und Begleiterscheinungen erzählt für den Tag, an dem er mit Macht und Herrlichkeit auf der Erde erscheinen wird, mit seinen Engeln. Und ich habe mich gefreut, dass der Jose dazu gesagt hat und wird uns jetzt mal den Text lesen, wer es nachlesen will, vielleicht eine andere Übersetzung. Matthäus 25 steht das. Dort ist unser Wochenspruch eingebettet, und zwar in den Versen 31 bis 46. So mittendrin steht dieser Spruch, und wir hören jetzt einfach Gottes Wort.
Wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommt, und mit ihm alle Engel, wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Dann werden alle Völker der Erde vor ihm zusammengebracht. Und er wird sie in zwei Gruppen teilen. So werden Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen, die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das Reich im Sitz, das von Anfang der Welt an für euch geschaffen worden ist. Denn als ich hungerte, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, gabt ihr mir zu trinken. Als ich fremd war, habt ihr mich aufgenommen. Als ich nackt war, habt ihr mir Kleidung gegeben. Als ich krank war, habt ihr mich besucht. Und als ich im Gefängnis war, kamt ihr zu mir. Herr, werden dann die Gerechten fragen, wann haben wir dich denn hungrig gesehen oder dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und aufgenommen? Wann hattest du nichts zum Anziehen und wir haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König erwidern, ich versichere euch, was ihr für einen meiner gering geachteten Geschwister getan habt, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten, geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir nichts zu essen gegeben, als ich Durst hatte, gabt ihr mir nichts zu trinken, als ich fremd war, habt ihr mich nicht aufgenommen, als ich nackt war, habt ihr mir nichts zum Anziehen gegeben. Als ich krank und im Gefängnis war, habt ihr mich nicht besucht. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen oder durstig oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben wir dir nicht geholfen? Daraufhin würde ich ihnen erwidern, ich versichere euch, was ihr für einen meiner gering geachteten Geschwister zu tun versäumt habt, das habt ihr auch an mir versäumt. So werden diese an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber in das ewige Leben.
In eben dem vorgelesenen Bibelabschnitt liegt also unser Wochenspruch eingebettet. Und es ist mein Wunsch, dass er uns in der kommenden Woche, aber nicht nur da, auch in dem ganzen Leben, was vor uns liegt, begleiten möchte, dieser Spruch. Geringste Brüder, wer ist das denn? Das sind die Leute, die Hilfe brauchen. Und dann werden uns ganz konkrete Dinge genannt. Da waren solche Brüder hungrig, hatten Durst, waren Fremde im Land, also Flüchtlinge, hatten nichts Gescheites anzuziehen, waren krank oder sogar im Gefängnis. Und die hier von Jesus als Schafe und Gesegnete meines Vaters bezeichnet werden, hatten diesen hilfsbedürftigen Brüdern schlicht und einfach geholfen. Mehr nicht. und hatten dabei nicht realisiert, dass es für den Sohn des Menschen, für den Weltenrichter, wichtig ist, ob jemand ein Trinkglas Wasser jemandem gibt. So wenig, das hat man gar nicht bedacht und beachtet. Und das ist in den Augen des Weltenrichters wichtig. Er bezeichnet sich in Johannes 10 als der gute Hirte, und er behauptet, dass seine Schafe seine Stimme hören und ihm folgen. Und als Nachfolger Jesu leben wir ja ihm zur Ehre auf dieser Welt. Und dann habe ich mir gesagt, ist vielleicht mal dran, dass wir unser Leben überdenken. Wie war es denn bis hierher? War es da so, dass wir so hilfsbereit unterwegs gewesen sind, dass wir geringsten Brüdern etwas Gutes getan haben? Ist da noch Nachholbedarf? Hätten wir da noch mehr Möglichkeiten auszuschöpfen? Frag mich, leuchtet aus unserem Leben die Güte und Freundlichkeit, die Barmherzigkeit unseres Herrn? Wem könnten wir heute oder morgen oder diese Woche etwas Gutes tun? Wir wollen uns noch einem anderen Bibeltext zuwenden, der das vielleicht noch etwas ausführlicher darstellt. Den lesen wir im Lukas 10. Und zwar in den Versen 25 bis 37. Ich freue mich, dass uns die Almut das nochmal vorlesen wird. Wir wollen jetzt auf Gottes Worte hören, aus Lukas 10, 25 bis 37.
Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Rabbi, fragte er, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus fragte zurück, was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Er erwiderte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das, dann wirst du leben. Doch der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho herunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinunter. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Genauso verhielt sich ein Levit. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn dort. Am nächsten Morgen zog er 2 Denare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du? Fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat als Mitmensch den Überfallenen gehandelt, an dem Überfallenen gehandelt? Der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte er. Dann geh und mach es genauso, sagte Jesus.
Wenn wir die Geschichte an uns vorüberziehen lassen, dann denke ich, wird es hier richtig konkret. Hier bekommt die Barmherzigkeit ein Gesicht. Da ist ein Gesetzesgelehrter, der sich auskennt in den Schriften. Und da möchte Jesus auf die Probe stellen. Eine Testfrage. Was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu ererben? Ich finde es immer nicht schön, wenn jemand solche Testfragen stellt, der eigentlich gar nichts wissen will, der nur streiten will. Schöner ist es, wenn jemand wirklich fragen möchte und wirklich wissen will, wie es geht. Aber hier war das so. Und es hat mir gefallen, dass unser Herr mit einer Gegenfrage geantwortet hat. Ich dachte, das ist ganz interessant und könnte auch für unsere Dialoge vielleicht hilfreich sein, dass wir manchmal nicht gleich eine fertige Antwort jemandem geben, sondern mit einer Gegenfrage unseren Gegenüber zum Nachdenken anregen. Und wie macht das da Jesus? Ich könnte mir vorstellen, dass er sagt, nun Herr Schriftgelehrter, was liest du denn im Text, im Gesetz, Moses? Was liest du denn da? Und das, was er antwortet, ist tatsächlich richtig. Er hat korrekt geantwortet, das bestätigt Jesus ihm. Er bräuchte jetzt nur noch das, was er weiß, in die Tat umsetzen. Ja, wie denn? Wie soll man das denn machen, in die Tat umsetzen, was man gelesen hat? Und da will sich der Mann auf einmal aus der Verantwortung stehlen, so nach dem Motto, man kann ja doch nicht allen helfen. Wo soll man denn aufhören? Wo soll man denn anfangen? Das sind ja so viele. Und fragt zurück, ja, wer ist denn nun mein Nächster? Wer soll das denn sein? Und das Schöne ist eben, dass unser Herr den Menschen um sich herum keine hochgestochenen theologischen Abhandlungen hält, sondern in leicht verständlichen Bildern erklärt, was er meint. Und ich meine, im Wesentlichen ist die Geschichte uns ja bekannt. Da geht also ein Mann, der als namentlich nicht genannt wird, alleine eine einsame Straße entlang, die geht nach Jericho, dort will er hin. Und er weiß auch, das ist ein gefahrvoller Weg, er geht trotzdem, weiß ich warum, alleine. Und es passiert tatsächlich, es gibt einen Überfall. Er allein gegen mehrere Räuber hat also überhaupt keine Chance. Die Kleider werden ihm weggenommen, Prügel steckt er ein, aber ordentlich, sodass er halbtot und mutterseelen alleine da lag auf der Straße. Und konnte sich kaum noch bewegen, blutete an mehreren Stellen. Schlimme Sache. Eine alte Geschichte, vor über 2000 Jahren erzählt, gibt es das heute noch? Leider ja. Wir haben es heute früh gerade in Nachrichten gehört. Wieder ein Terroranschlag, wieder Tote. Jeden Tag wird berichtet über Terror, über Mord und Totschlag, über Vergewaltigung und Amoklauf. An jedem Tag ein neuer Zwischenfall. Es vergeht, wenn ihr genau aufpasst, kein Tag, wo nicht solche böse Nachrichten kommen. Und was ist es? Gewalt von Menschen gegen Menschen. Gewalt von Menschen gegen Menschen. Tote, Verwundete, Verwundete, Trauernde, trauernde Angehörige. Das ist unsere Zeit. Und ich denke, die Liste könnte man fortsetzen. Kann man da vorübergehen, wie der Levit zum Beispiel oder der andere, der Priester? Da liegt einer hilflos am Boden, blutet und die zwei gehen vorsichtshalber auf der anderen Straßenseite vorbei. Egal, nehmen wir uns ein Beispiel an dem das keiner zugetraut hätte. Ein von den Juden verachteter Samariter unterbricht seine Dienstreise, der hatte ja was vor, der hatte ja einen Plan für den Tag, pfeift auf alle Termine, hält mit seinem Fahrzeug, dem Esel damals, dort an, weil ihm der Mann leid tat. Er war innerlich bewegt und dann rückschlussfolgere ich, dass er noch in erster Hilfe ausgebildet war. Denn das konnte der Mann, der Samariter. Der konnte eine medizinische Erstversorgung leisten, was dann der Martin wahrscheinlich auch bald machen wird. Haben wir gestern Abend gehört. Jedenfalls bei diesen Menschen wurde es höchste Zeit, diese medizinische Erstversorgung. Danach der Krankentransport. Wenn wir in unserem Land medizinisch versorgt werden wollen, ist die erste Frage, haben Sie die Chipkarte mit? Ohne die geht's nicht. Braucht man Krankentransport, kommt die Frage, und wer bezahlt das? Es ist in unserem Land so und wahrscheinlich muss es auch so sein. Jedenfalls bringt der Samariter den verwundeten Mann in eine Herberge, einen sicheren Ort, wo er Ruhe finden kann erstmal, sich ein Stück weit erholen kann und Nahrung und wohl auch Kleidung finden kann. Und dort bezahlt er erstmal vorerst 2 Tagelöhne dem Wirt. Hier hast du 2-mal Tagelöhn. Und wenn das nicht reicht, ich komme nochmal vorbei. Und dann bezahle ich, wenn es nötig ist, dir den Rest. Restzahlung. Die Frage wäre jetzt, oder drängt sich ein bisschen auf, malt Jesus ein Bild von sich hier in dieser Geschichte? Fragezeichen. Auch Jesus war, abgesehen von Einzelnen, von den Juden verachtet. Die wollten den nicht, so wie der Zimmer Ritter. Die waren verachtet. Jesus auch. Im Matthäus-Evangelium lesen wir 4-mal, dass Jesus innerlich bewegt war. So wie der Samariter. Innerlich bewegt angehalten hat bei einem verwundeten Menschen. Wer das mal nachforschen will zu Hause, Matthäus in den Kapiteln 9, 14, 15 und 20. Matthäus 9, 14, 15 und 20. Sucht gerne mal zu Hause die Stellen auf. Da wird geschrieben, dass Jesus innerlich bewegt war. Er war ein Mensch wie wir und hat auch solche Gefühle haben können. Er war innerlich bewegt. Ist das ein Bild für Jesus? Nur unser Herr hat für uns verwundene und geschundene Menschen nicht nur irgendwo eine finanzielle Aufwandsentschädigung geleistet von mehreren Tagessätzen, wie man manchmal beim Gericht verurteilt wird, sondern er hat sein Leben gegeben und ist am Kreuz auf Golgatha verblutet. Das war der Preis. Keine Aufwandsentschädigung, keine Reisekosten, sein Blut, nicht Silber und Gold. Und dann denke ich, ist vielleicht so ein ähnliches Bild, dass jeder, der im Glauben an Jesus das so angenommen hat, für sich, im letzten Ende in der Herberge Ruhe gefunden hat, in Sicherheit wohnen kann, weil Jesus gesagt hat, er will vorausgehen und Wohnungen im Himmel fertig machen, dass wir, die wir an ihn glauben, dann bei ihm sein werden, uns ihn sehen können und in seiner Herrlichkeit sein dürfen. In der Herberge Ruhe finden, sicher sein. Das war so ein Gedanke, der sich irgendwie da auch aufgedrängt hat. Vielleicht kann man den weiterdenken. Zurück zur Geschichte. Wieder lässt Jesus am Ende seiner Erzählung den Schriftgelehrten nachdenken. Also wir haben gesagt am Anfang, keine fertige Antwort, eine Frage, eine Gegenfrage. Und diese Frage, na, wer ist denn nun mein Nächster? Den sollte der Schriftgelehrte, der fragt, selber beantworten, diese Frage. Jesus hilft ihm auf die Sprünge, indem er eben im Vers 36 fragt, ja, was denkst denn du? Wer könnte denn nun der Nächste gewesen sein in der Geschichte? Und hier gibt der Mann tatsächlich wieder eine genaue, korrekte, richtige Antwort. Und sagt, na, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Und da gibt der Herr Jesus ihm die verblüffend einfache Antwort, geh hin und handle ebenso. Einfacher geht's nicht. Ganz einfach. Mach's auch so. Mach's so, wie du es gerade in dem Bild gesehen hast. Und da frage ich mich, können wir uns vorstellen, so zu handeln, einen Menschen, den wir nicht kennen, so zu helfen. Geld und Zeit einzusetzen in einer noch unbekannten Größenordnung. Könnten wir uns das vorstellen? Ich würde für mich ein vorsichtiges Ja versuchen. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob es hält, wenn es ernst wird. Wie wäre deine Antwort? Kannst du dir das vorstellen? jemandem derartig zu helfen, den du nicht kennst. Aber auf dem Hintergrund dieses Wochenspruchs da sollte es gelingen. Das wäre schön. Und das natürlich nicht als Pflicht, sondern als Dankbarkeit. Als Dankbarkeit unserem Herrn gegenüber, der uns ja seinerseits gerettet hat vom ewigen Tod. Nicht nur von einer starken Verwundung. Er hat sich für uns voll eingesetzt. Er hat sein Leben gegeben, damit wir ewig leben können. Und darum denke ich, lasst uns wieder miteinander ein Lied singen. Das heißt Folgen. Leben mit Jesus hat Folgen. Das ist die Nummer 471.